Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.
Herzlich willkommen im Musiksalon, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Schlacht ist geschlagen. Die letzte der drei Da Ponte-Premieren in der Regie von Barry Kosky an der Wiener Staatsoper ist vorüber. Ich will gar nicht über die Kasperliaden, die da auf der Bühne stattfinden, noch einmal etwas erzählen. Ich will nur sagen, wie irritierend es ist, wenn man eine Mozart-Premiere in der Staatsoper erleben muss, in der dermaßen, sagen wir, ungleichmäßig gut gesungen wird. Dergleichen macht auch einen geeichten Opernfreund unsicher. Man denkt sich, vielleicht vergleicht man einfach in der Erinnerung zu viel und diese Erinnerung verklärt. Also habe ich in meinem imaginären Opernalbum geblättert und einige Aufnahmen herausgesucht. Und da stellt sich nun heraus, aber vergleichen Sie selbst, hören Sie mit mir, einige Ausschnitte aus Così fan tutte, gesungen von den wichtigsten Darstellern der vergangenen Jahrzehnte. Die Mozart-Tradition der Wiener Oper ist ja legendär und Così fan tutte ist jenes Werk der drei großen Da Ponte-Opern Mozarts, das am wenigsten aufgeführt worden ist über die Jahre und Jahrhunderte. Das lag daran, dass das Stück nach der Uraufführung bald abgesetzt werden musste, weil Kaiser Josef verstarb und die Nationaltrauer ausgerufen wurde. Und später, nach Mozarts Tod, hatte es das Stück schwer. Man hat der Handlung Frivolität vorgeworfen. Im 19. Jahrhundert hat man den Text umgedichtet, um zumindest die schönsten Musiknummern zu retten. Und es war gerade in Wien Gustav Mahler, der an Così fan tutte in Originalgestalt geglaubt hat und das Stück selbst herausgebracht hat, dirigierend und am Klavier die Rezitative musizierend. Genauso hat es Richard Strauss dann gehalten und dessen Adlatus Clemens Krauss. Das waren die wichtigsten Dirigenten der Ära um 1900 und in den ersten drei Jahrzehnten danach. Etwas später trat dann Karl Böhm auf den Plan, Staatsoperndirektor vor und nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Er war auf Così fan tutte geradezu abonniert, nicht nur in Wien, sondern auch bei den Salzburger Festspielen. Natürlich war Böhm als Mitläufer nach 1945 eine Zeit lang gesperrt und da kam ein weiterer Mann, der für die Mozartpflege in Wien besonders wichtig gewesen ist, ins Spiel. Josef Krebs. Das sind die Dirigenten, mit denen wir uns in der Folge am meisten beschäftigen werden. Karl Böhm und Josef Krebs dirigierten in Wien und Salzburg sozusagen abwechselnd die großen Così fan tutte Premieren und auch einen großen Teil der Repertoireaufführungen. Nach Böhms Tod war dann, und das mochte man am Anfang gar nicht glauben, weil er nur mit italienischen Opern Karriere gemacht hatte, Riccardo Muti, der große Mozart-Dirigent in der wienerischen Aufführungsgeschichte, der gerade Così fan tutte ins Zentrum seines mozartschen Wirkens gestellt hat. Als Neapolitaner hat er die in dieser in Neapel angesiedelten Oper von Textdichter Lorenzo da Ponte versteckten Anspielungen auf den neapolitanischen Dialekt nicht immer ganz stubenrein natürlich bestens verstanden und verschmitzt auch an seine Interpreten weitergeben können. Einen Gegenentwurf versuchte Nikolaus Arnoncourt. Seiner Produktion an der Staatsoper war nur eine kurze Zeit beschieden, ein wenig beeinträchtigt auch durch die düstere szenische Erzählung von Johannes Schaff. Wie auch immer, wir blenden zurück in die Geschichte, in die aufgenommene Così fan tutte Geschichte der Wiener Oper. Und da steht zunächst einmal eine Stimme, eine Sängerin im Vordergrund. Und das war Irmgard Seyfried, die sämtliche Aufführungen der legendären Inszenierung von Oskar Fritz Schuh in den Bühnenbildern von Kaspar Neher gesungen hat, die zunächst einmal im September 1943 unter Karl Böhms Leitung herausgekommen ist und die dann im August 1945 im Redoutensaal der Wiener Hofburg unter Josef Krebs Leitung wieder aufgenommen wurde. In dieser Produktion haben an der Seite der Seefried gesungen Anton Dermoter, Erich Kunz, Elisabeth Höngen und Paul Schöffler. Dermoter, Kunz, Schöffler, dieses Herrentrio ist der Produktion, ist dieser Oper über viele, viele Jahre erhalten geblieben wie die Seefried. Bis Mitte der 50er Jahre, teils auch im Theater an der Wien, ist diese Produktion auch auf Tournee international auf dem Programm gestanden. Gesungen wurde im Übrigen Deutsch, erst die Wiederaufnahme im Redoutensaal Mitte der 50er Jahre, wieder unter Karl Böhms Leitung, wurde Italienisch gesungen. Nicht zuletzt deshalb, weil diese Produktion dann auch bei den Salzburger Festspielen zu erleben war.
Thank you.
Irmgard Seefried mit der sogenannten Felsenarie der Fiordilici, in der die junge Dame ihre ewige Treue beschwört. 1954 Salzburger Festspiele, die schon erwähnte Produktion von Oskar Fritz Schuh in Kaspar Nehers Bühnenbildern, Karl Böhm hat dirigiert. Gesungen wurde da vielleicht nicht alles mit Bügelfalte, aber welche Persönlichkeit, welche Souveränität in der Bewältigung der enormen Spannweite, die Mozart von der Stimme seiner Primadonna verlangt. Und auch bei den heikelsten Passagen, die werden eben mit Primadonnenallüre serviert und am Ende klingen sie ja dann doch gestochen scharf. Dazu die Lebendigkeit, mit der die Wiener Philharmoniker unter Karl Böhm die Musik vorantreiben. Wiener Mozart-Stil par excellence. 1966 ist dann die Produktion von Schuh und Neher an der Staatsoper durch eine Neuinszenierung, wiederum in deutscher Sprache, ersetzt worden. Günter Rennert hat diese Produktion betreut. Er hat dann auch die übernächste Salzburger Festspielinszenierung herausgebracht. Die ersten 9 Vorstellungen dieser Rennert-Cosi an der Staatsoper wurden, wie gesagt, noch deutsch gesungen. Und dann im Jahr 1968 hat man das Werk wieder italienisch einstudiert. Und da kam eine neue Stimme ins Spiel. Die Premiere der Rennert-Inszenierung hatte Hilde Güden gesungen, ihr zur Seite die Dorabella vom Dienst sozusagen in jener Ära Christa Ludwig. 1968 auf Italienisch gab es die neue Fiordilici der Wiener Staatsoper, die dann bald auch die Fiordilici der Salzburger Festspiele werden sollte. Gundula Janowitz. Hören wir das Duett der beiden Damen aus dem 2. Akt, wo die beiden verschmitzt zugeben, dass sie trotz aller Treuegelübde sich längst für ihren Kandidaten entschieden haben. Am Pult Josef Krebs.
Thank you.
Damit sind wir in der Auslaufphase, sagen wir so, der großen Mozart-Spieltradition der Wiener Oper gelandet. Interessant, und dieser Exkurs muss möglich sein, dass bei den Herren in der Aufführungsgeschichte sowohl in Wien als auch damit untrennbar verbunden in Salzburg bei den Festspielen ein Name fehlt. Einer der großen Exponenten des Mozart-Gesangs, Fritz Wunderlich, hat den Ferrando weder in Wien noch in Salzburg je gesungen. Ein erstaunliches Manko im Aufführungskalender, wenn man so will. Wir können es gut machen. In deutscher Sprache hat Wunderlich zumindest die berühmteste Arie aus dem Stück aufgenommen. Un'aura amorosa, der Odem der Liebe.
Yeah.
kommen wir zurück zu jenen Vokalereignissen, die in Wien und Salzburg im Zuge der Aufführungen und Premierenserien von Così fan tutte stattgefunden haben. Auf die schon erwähnte Dorabella vom Dienst, Christa Ludwig, haben wir schon hingewiesen. Wir haben sie auch schon singen hören können. Ihre Nachfolgerin sowohl in Wien in der Inszenierung von Otto Schenk als auch in der schon erwähnten Produktion Günter Rennerts bei den Salzburger Festspielen war Brigitte Fassbender. Eine Sängerin, die zum Beispiel der sogenannten Eumeniden-Arie der Dorabella im ersten Akt, einem furiosen Ausbruch theatralischer Natur, die ganze Dramatik, aber auch die Übertreibung dieser etwas hysterischen Person, die da singt, spürbar machen konnte in einem glänzenden Akt psychologisierenden Gesangs. In Salzburg wie in Wien stand bei diesen Produktionen jeweils Karl Böhm am Pult, der dann ja eigentlich auch noch die nächstfolgende Festspielproduktion des Stücks dirigieren sollte, aber die hat er nicht mehr erlebt. Und da kam die große Stunde von Riccardo Muti. Ich habe es schon erwähnt, in Wien schaltete sich dann aber dazwischen, bevor Muti Così fan tutte auch an der Staatsoper bzw. im Theater an der Wien in einer Staatsopernproduktion dirigiert hat, noch Nikolaus Harnoncourt dazwischen. Auch das habe ich schon erwähnt, Johannes Schaaf hat eine klug psychologisierende, aber doch sehr düstere Produktion erarbeitet im Dezember 1989. Nikolaus Harnoncourt stand am Pult, nicht ganz in harmonischer Übereinstimmung mit den Philharmonikern, die damals hörbar fanden, in Salzburg bei Muti hätte man eher an die Aufführungstradition des Hauses angeschlossen. Wie auch immer, auch die Sängerbesetzung anno 89 war nicht ideal, was sich dann 5 Jahre später anlässlich der Neuinszenierung durch Roberto De Simone unter Riccardo Mutis Leitung anlässlich einer Koproduktion der Festwochen mit der Wiener Staatsoper gründlich geändert hat. Barbara Frittoli war die neue Fiordilici, Veselina Casarova war die Dorabella, Boyes Kofus der Guglielmo, Cecilia Bartoli die Despina, Alessandro Corbelli der Don Alfonso und ideal der junge Michael Schade als Ferrando. Er trat in große Fußstapfen und konnte die Erwartungen voll und ganz befriedigen.
Radito, schernito, dal parfimo cor. schernito, tal perfino d'or,
von Riccardo Muti betreute Neuproduktion Roberto de Simonis war ein Sensationserfolg, nicht nur im Theater an der Wien, sondern dann auch dank der Übernahme in die Wiener Staatsoper, wo das Stück bis vor kurzem in dieser Produktion zu erleben war und es insgesamt auf 61 Vorstellungen gebracht hat. Nur die legendäre Produktion von Oskar Fritz Schuh ist noch öfter gezeigt worden im Repertoire. In einer der von Muti betreuten Wiederaufnahmen kam dann eine neue Dorabella ins Spiel, Angelika Kirchschlager. Wie bei Michael Schade lässt sich auch bei der Kirchschlager sagen, da hat eine junge Sängerin im Rahmen der großen Mozart-Tradition der Wiener Staatsoper Weltkarriere gemacht, ausgehend von Wien. Das will man ja heute irgendwie nicht mehr glauben, aber offenbar war diese Tradition bis vor kurzem noch relativ stark und hat vor allem Interpretinnen und Interpreten von großem Charakter auf die Bühne gebracht, die aus ihren Rollen wirklich musikalisch und szenisch etwas gemacht haben. Hören wir nur die Kirchschlager mit der verschmitzten zweiten Dorabella-Arie, wo die längst untreu gewordene Schwester ihrer noch zögernden Partnerin erklärt, dass das alles doch nicht so genau zu nehmen wäre. Gott Amor sei eben ein kleiner Dieb.
Oh,
Damit sind wir schon in der jüngeren Aufführungsgeschichte gelandet und die jüngste Aufführungsgeschichte der Mozart-Opern in Wien hat immer noch etwas mit dem Ensemble-Gedanken zu tun, der auch in der Ära von Dominique Meyer gepflegt worden ist. Auch da gab es etliche junge Kräfte, die sich ans Haus binden ließen und hier nicht zuletzt die Aufführungsserie der Da Ponte-Opern im Jänner des Jahres 2014, wo, was selten vorgekommen ist, Figaros Hochzeit, Don Giovanni und Così fan tutte innerhalb weniger Tage zu erleben waren, kraftvoll mitgestaltet. Ein Zeichen, dass die Ensemblekultur und die Mozart-Tradition in Wien noch nicht zum Erliegen gekommen waren und dass man immer noch imstande war, aus dem Haus sozusagen die großen Mozart-Opern zu besetzen. Eine der herausragenden Stimmen jener Zeit war der Prager Bassbariton Adam Plachetka. Auch er hat von Prag und Wien aus seine große Karriere gemacht und war dann unter anderem in Baden-Baden bei den Festspielen eine Idealbesetzung für den Guglielmo und dessen Abrechnung mit den untreuen Frauen. Das ist jetzt der Ort, wo wir an einen Wiener Sänger erinnern müssen, der auch einmal Direktor des Hauses geworden ist und der den Ensemble-Gedanken und nicht zuletzt die Mozart-Pflege hochgehalten hat und der selber Teil der Così fan tutte Tradition der Staatsoper und der Salzburger Festspiele gewesen ist. Eberhard Wächter. Er war in mehreren Wiener Produktionen die Premierenbesetzung für den Don Alfonso. Er war es, der als Operndirektor ein neues Konzept vorgelegt hat, indem er gesagt hat, wir greifen im neuen Konzept auf alte Traditionen zurück, wir bauen ein Ensemble wieder auf. Viele Kommentatoren haben damals gelacht und dieser Idee keine Chance gegeben, aber in der Ära Holländer und in der Ära Meyer hat man in der Staatsoper gesehen und gehört, dass das durchaus möglich sein konnte. Lassen wir ihn also über Così fan tutte resonieren, 1968 unter Josef Krips an der Seite von Walter Berry, diesmal als Guglielmo und Adolf Della Pozza.
Tutti accusan le donne, e io lo scuso, se mille volte gli cangia l'amore. Altro vizio lo chiama, ed al chiuso ed a metà necessità del cuore. L'amante che si trova al fin deluso, non condanni l'altrui al proprio amore. Sa che giovani, vecchie, e belle, e brutte, ripetete con me, così fan tutte. Così fan tutte.
Setzen wir einen Schlusspunkt hinter unsere Erinnerungen. Einer der Höhepunkte jeder Aufführung von Così fan tutte, oder sagen wir jeder guten Aufführung von Così fan tutte, ist jedenfalls immer das Terzett zwischen den beiden Damen und dem Don Alfonso. Im Scheitelpunkt der Handlung im ersten Akt. Da blenden wir jetzt zurück in ein großes Tondokument, das im Schallplattenstudio entstanden ist und die große Wiener Tradition mustergültig abbildet. Jene Aufnahme, die Karl Böhm mit dem Philharmonia-Orchester in London gemacht hat, aber mit den Wiener Kräften. Elisabeth Schwarzkopf, Christa Ludwig und Walter Berry, diesmal als Don Alfonso, demonstrieren, was das geheißen hat, diese Wiener Mozart-Tradition. Absolute Beherrschung der Stimmen, der Farbmischungen und eine dynamische Kontrolle, nicht nur bei den beiden Damen in ihren wunderbaren Parallelgesängen, sondern auch bei Berrys Don Alfonso. Natürlich ist das eine Studioaufnahme, aber wie oft haben wir vergleichbar Vollendetes doch noch live hören können in Wien? Aber wer weiß, welche Zeiten uns auch an der Staatsoper noch bevorstehen, wenn wir die aktuelle Talsohle wieder einmal überwunden haben sollten.
Thank you.
So stelle ich mir das Mozart-Glück vor. Ja, und wenn Sie nun mit der aktuellen Situation vergleichen wollen, meine Damen und Herren, dann können Sie das am Samstag auch via Ö1 tun. Da wird die Vorstellung der neuen Produktion live übertragen. Danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.